Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ihr Großvater war wie viele Millionen seiner Generation ein Soldat der deutschen Wehrmacht. Und die Kraft der Menschlichkeit hat letztendlich bewirkt, so pathetisch es auch klingt, dass sie heute hier bei uns sitzen kann und dass sie sich wissenschaftlich als Expertin für eine Stärkung der Europäischen Union einsetzen kann. Dr. Jana Pulyerin ist Leiterin des Berliner Büros der Europäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Da wir häufiger schon das Vergnügen hatten und ich mich an deiner Expertise bedienen durfte, daran wachsen und lernen durfte, darf ich Jana sagen.
Im Februar, nur wenn ich auch Jörg sagen darf.
Leider nein. Im Februar wird ein Buch von dir erscheinen. Das heißt, wer verteidigt tatsächlich Europa? Und nach dem, was man über dieses Buch schon wissen kann, ist klar, dass du dafür, und nach dem, was man von deinen Vorträgen, von deinen Veröffentlichungen weiß, kann man wissen, dass du sagst, Europa muss stärker werden. Europa muss sich mithin auch militärisch aufrüsten. Weißt du, was dein Großvater dazu gesagt hätte?
Mein Großvater wäre erstmal extrem erstaunt, dass ich überhaupt mit dem Geld verdiene, was ich mache. Also, dass man dafür bezahlt wird, dass man Vorträge hält, dass man Analysen schreibt. Das war für meinen Großvater relativ schwer vorstellbar. Es war ein ganz einfacher Mann, der war Gärtner, der hat im Stahlwerk gearbeitet. Und bin die Erste aus der Familie, die Abitur gemacht hat, die studiert hat. Das hat er auch noch mitbekommen. Er hat auch noch mitbekommen, dass ich meinen Abschluss bekommen habe, aber so richtig verstanden. Ich war damals schon wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni. Was ich da mache, das hat er irgendwie nie. Krieg war bei ihm eigentlich nie ein Thema. Bei meinen Großeltern, also mein deutscher Großvater, hat meine polnische Großmutter 1948 in Polen geheiratet. Und Politik hat eigentlich so unsere Familie bestimmt und auch meine Kindheit, also meine Kindheitserinnerungen, also der eiserne Vorhang, das geteilte Deutschland, weil die eben einerseits aus Polen kamen, mein Großvater kam aus Mecklenburg und wir waren eben im Westen. Da habe ich Kindheitserinnerungen dran. Also es hat, ist schon sehr hochpolitisch gewesen, aber meine Großeltern waren nicht politisch. Die haben eigentlich über politische Themen so nie gesprochen.
Aber der Krieg, ich weiß nicht, ob man das unbedingt politisch nennen kann, aber der Krieg war ja in dieser Generation mitunter auch einfach aus Alltagserinnerungen ein Thema. Ich weiß, dass mein Großvater beispielsweise, wenn der gebügelt hat, er hat also so eine Decke auf den Küchentisch ausgebreitet und angefangen zu bügeln. Und dabei hat er so defätistische Wehrmachtslieder gesungen, wie ich später wusste. Das wusste ich als Junge natürlich noch nicht. Also in den Liedern kamen solche Zeilen vor, wie wer rückwärts geht, sieht die Heimat wieder und solche Sachen, also die verboten waren. Gab es sowas bei deinem Großvater auch? Oder dass er mehr gesagt hätte, ja, na, Krieg ist das Schlimmste, was es gibt. Meine Oma hat Wert darauf gelegt, dass Weihnachten dafür angestoßen wird, dass kein Krieg kommt.
Über Krieg hat er eigentlich gar nicht gesprochen, auch nicht über seine Erfahrungen. Also er war an der Ostfront, er ist dann in Gefangenschaft geraten in Polen. Hat dann, also von 45 an, hat da auch meine Großmutter kennengelernt, die, wo er dann immer später erzählt hat, dass er ohne sie auch heute nicht mehr leben würde. Also sie hat damals einem Deutschen das Leben gerettet und die haben dann geheiratet. Und auch das, darüber haben sie eigentlich auch nie so viel geredet, auch über dieses Schicksal oder auch wie besonders eigentlich diese Ehe damals war. Das war nicht so ein großes Thema.
Aber für dich schon. Also du musst, diese Sachen sind ja meistens mit so einer Zeitverzögerung gekommen, dass man am Anfang immer das als gegeben hin, das sind Oma und Opa, und dann irgendwann macht man sich Gedanken. Kannst du dich erinnern, wann das bei dir war, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, wie lief deren Geschichte?
Ja, zum ersten Mal, also als Teenager, ich fand immer Nationalsozialismus, hat mich immer interessiert, also schon die Kinderbücher, also als Kind schon, aber dann weiß ich, dass ich mit meiner Großmutter, polnischen Großmutter, über den Nationalsozialismus schon gesprochen habe und dass sie da so ein bisschen erzählt hat. Die hat nämlich Teile des Krieges in Deutschland verbracht, also, und hat mir unter anderem erzählt, dass sie bei einem Bauern gearbeitet hat. Und es ist interessant, weil sie da auch immer gesagt hat, nicht alle Deutschen waren schlecht und der Bauer hätte sie gut behandelt, hat dann aber auch erzählt, wie sie zum Beispiel Munition herstellen musste für die Deutschen, also in so einer Munitionsfabrik, was sie nicht freiwillig und nicht gerne gemacht hat, das hat sie schon erzählt. Aber so richtig viel und gerne gesprochen haben die darüber nicht. Das war eigentlich alles, es soll in der Vergangenheit bleiben. Und ich muss im Nachhinein sagen, so, dass ich mich auch so um die Geschichte meiner Großeltern so bemühe, dass es eigentlich auch in den letzten Jahren erst gekommen und ich habe auch die Zeit verpasst, sie richtig zu fragen. Es gibt so Dokumente, aber das war in meiner Familie nie so ein großes Thema. Das finde ich auch, also so auch dieses Deutsch-Polnische und die polnischen Wurzeln.
Wir kommen gleich ganz unbedingt darauf zu sprechen, was das für dein berufliches Leben tatsächlich bedeutet. Aber da diese Sendung ja für nichts persönlich heißt, soll es auch darum tatsächlich gehen, was du beispielsweise als Mutter, die du auch bist. Ja. Wie weit erhältst du da die Kontinuität aufrecht zusammen mit deinem Mann, dass ihr euren Kindern sagt, Leute, pass mal auf, so war das ungefähr und es hat für unsere eigenen Familien Bedeutung gehabt.
Was müsstest du meine Kinder fragen? Ich glaube, die fühlen sich da ziemlich indoktriniert.
Indoktriniert sogar?
Also die
geht ihr damit auf die Nerven, heißt das auf gut Deutsch?
Naja, ich habe meinen Kindern schon, also ich versuche denen immer das rüberzubringen. Ich habe mit meinen Kindern auch, also wir haben Filme über Nationalsozialismus geguckt. Aber also so Kriegsende, Jubiläum, aber jetzt, also ich gehe denen damit auch nicht so auf die Nerven, das ist auch nicht jeden Tag, aber die wachsen sehr politisch auf, auch weil mein Mann und ich sehr unterschiedlicher politischer Meinung sind sehr oft und wir einfach viel über Politik reden.
Dahinter verbirgt sich viel Buntheit, glaube ich.
Wir streiten auch viel am Essenstisch und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Meine Kinder sind beide extrem politisch interessiert, die verfolgen tatsächlich die Nachrichten. Mein einer Sohn ist 13, also wird morgen 13, der andere ist 16. Und die machen das ganz toll. Also, und die haben auch noch, sie wissen noch, wie ich reagiert habe, als Donald Trump das erste Mal gewählt wurde und solche Themen, das tracken die wirklich mit.
Wie hast du reagiert?
Ich war da wirklich an diesem Morgen, damals 2016, war ich, wie viele andere, hatte ich damit jetzt nicht gerechnet und war dann schon auch extrem geschockt und musste das erstmal verarbeiten.
Was hatte das denn für Auswirkungen, wenn die Mama geschockt darüber ist, dass Donald Trump gewählt worden ist? Sie haben kein Frühstück gekriegt? Oder?
Aber die sind damit an aufgewacht. Also die haben mich dann gefragt, was ist denn los?
Und warum bist du so traurig?
Ich war nicht einfach so betroffen oder so aufgewühlt. Und ja. Also bei mich das ja.
Habe ich noch nie wirklich überlegt, Jana. Ich komme jetzt gerade drauf, dass natürlich in so einer Familie, die so, wo Politik so eine große Rolle spielt, dass das logischerweise auch, ja, es könnte zu so einer Abscheubewegung führen, oder? Bei den Kindern, dass sie dann sagen, um Gottes Willen, die redet die ganze Zeit davon, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf.
Ich habe auch schon andere Themen mit den Hausaufgaben und, ne, also wie war es in der Schule und solche Sachen. Da reden wir schon.
Ich hoffe, du
auch
hast noch andere Themen, weil das sind auch keine, ja, aus meiner persönlichen Erinnerung, als Ex-Kind, genau, keine super Erinnerung.
Nee, also wir reden schon auch über normale Sachen, aber die sind tatsächlich schon auch, ich rede auch mit meinem Mann über normale Sachen, aber wir reden auch wirklich viel über Politik.
Ich habe mit meinem Mann gestern so über das Weimarer Dreieck gestritten, das war ganz schlimm. Also jetzt reden wir mal darüber, wie der Krieg dich als sehr junge Frau tatsächlich womöglich schon beeinflusst haben könnte oder wo dein Interesse gefunden haben könnte. Ich würde sagen, der erste Golfkrieg 1991, da warst du noch sehr klein, da warst du 11, das wird dich nicht groß tangiert haben. Es gibt womöglich hat es in eurer Schule Demos gegeben. Genau. Das war schon anders, als es den ersten Kampfeinsatz der Bundeswehr nach der Gründung, also Gründung 1955, gab, nämlich das war der Kosovo-Krieg. Mhm. Hufeisentheorie, Schröder gerade neu im Amt, Fischer, Farbbeutel, Scharping und so weiter. Das hättest du mitbekommen.
Habe ich sehr können. Mitbekommen, da habe ich ja schon auch studiert.
Warst du da schon in Paris oder warst du noch in Bonn da?
Da war ich aus Paris schon wieder da und in Bonn.
Ja, und wie?
Na, ich habe Politikwissenschaft studiert. Das war total natürlich ein Thema, was wir diskutiert haben, wo es unterschiedliche Meinungen zu gab. Ich war damals also auch sehr beeinflusst von Joschka Fischer und wie er da dieses deutsche Narrativ im Prinzip geändert hat, dass er gesagt hat, es geht nicht nur um nie wieder Krieg, sondern auch um nie wieder Auschwitz. Das hat mich geprägt, auf jeden Fall. Aber ich war ursprünglich eigentlich gar nicht so sehr sicherheitspolitisch interessiert, sondern mich haben einfach internationale Beziehungen interessiert, auch im Studium. Fremde Länder, fremde Kulturen. Ich wollte gerne reisen, ich wollte die Welt sehen und wollte Diplomatin werden eigentlich und nicht Expertin für Sicherheitspolitik. Das hat sich dann so ergeben.
Ist das nach deiner Meinung ein guter Zug, eine gute Entwicklung des Schicksals, dass du heute so eine panzerbasierte Ausrichtung hast?
Ich finde es hochspannend, also die Frage Krieg und Frieden, aber es ist auch nicht das Einzige, was mich interessiert. Ich arbeite auch zur globalen Ordnung und zur Rolle von China und Russland. Gut, das hat sehr viel mit Krieg auch zu tun jetzt gerade mit
Russland. Das ist der Punkt, das ist ja mehr oder weniger auch über euch gekommen. Was glaube ich, der European Council on Foreign Relations als Denkfabrik macht, ist Beratung anbieten für politische Kreise. Ich weiß nicht, ob ihr das für die Wirtschaft oder für Wirtschaftsunternehmen auch tut.
Ja, eigentlich nicht. Wir legen viel Wert darauf, dass wir überparteilich und unabhängig sind, dass wir auch bei unserer Finanzierung eine Mischfinanzierung haben, verschiedene Quellen, dass wir nicht übermäßig abhängig sind und dass man uns das nicht vorwerfen kann. Wir sehen unseren Auftrag in der Beratung von Politikern, von Politik. Wir arbeiten mit Ministerien. ich sehe meinen Auftrag auch ein bisschen breiter. Also ich halte auch gern Vorträge, auch gerne überall im Land, in Deutschland. So im Kontakt außerhalb der Berliner Blase finde ich immer sehr, sehr wichtig. Aber unsere Kernmission ist eigentlich, mit unseren Büros in ganz Europa eine bessere europäische Außenpolitik voranzutreiben, dafür Ideen zu entwickeln. Gar nicht so sehr eine Stärkung von Brüssel und der EU, sondern die Idee, dass die Europäer eben aus lauter kleinen oder mittelgroßen Staaten bestehen, die auf der Weltbühne keinen Unterschied machen können, alleine, und dass sie sich zusammenschließen müssen. Und wir sind ja nicht blind, wir sehen ja, wie schwierig das ist, gerade auch in Europa. Und wir haben ein Büro in Paris, ein Büro in Warschau, ein Büro in Berlin zum Beispiel und Weimarer Dreieck. Dann versuchen also ich und meine Kollegen uns konkret zu überlegen, was könnten diese drei Länder auf europäischer Ebene zusammen machen, welche Initiativen könnten die anstoßen, wie können die andere Länder mit an Bord holen und wie können wir diese Unterschiede überbrücken und einen gemeinsamen Nenner finden.
Was viele Leute vielleicht schwierig finden zu verstehen, was ich persönlich schwierig finde zu verstehen, Europa hat im vergangenen Jahr, alle europäischen Länder zusammen, haben 343 Milliarden Euro für Verteidigung ausgegeben. Russland hat 126 Milliarden ausgegeben. Wir wissen, Russland hat das Land auf Kriegswirtschaft umgebaut. Das heißt, die sind im oberen hochtourigen Bereich. Die haben also wirklich alles umgebaut. Wie kann es sein, wenn man, ich könnte jetzt auch die Bruttoinlandsprodukte noch nennen. Das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union ist nach wie vor höher als das von China. Das heißt, das Einzige, was höher ist auf der Welt, ist das der Vereinigten Staaten von Amerika, die die größte Volkswirtschaft der Welt sind. Also immer alle diese Ziffern deuten darauf hin, Europa ist ein Gigant. Die EU ist ein Gigant. Hier wohnen mehr Leute als in den Vereinigten Staaten. Und wie kann es dann sein, dass ein Friedensplan besprochen wird, ohne dass irgendeiner glaubt, die Europäer fragen zu müssen und damit womöglich Recht hat?
Also die Europäer sind wirtschaftlich extrem relevant, aber militärisch eigentlich nicht. Die NATO ist eine von den USA massiv dominierte und geführte Organisation. Das fanden die Europäer auch immer sehr gut so. Wir geben viel für Verteidigung aus. Aber wenn du es gerade mit Russland vergleichst, dann musst du es auch kaufkraftbereinigt sehen. Und wenn du das tust, Kollegen aus anderen Instituten haben da interessante Studien zugeschrieben, also das Institut des IISS. Ich möchte ein bisschen Werbung machen. Die haben eine Studie geschrieben, dass die Verteidigungshaushalte kaufkraftbereinigt, nahezu gleich sind. In Russland ist es einfach so, dass du mit deinem Geld viel mehr rauskriegst, weil hauptsächlich innerhalb Russlands produziert und gekauft wird. Aber da können wir noch in die Tiefe gehen. Ich wollte nur sagen, diese Zahlen, wie übermächtig wir sind, unterschätzen manchmal die russischen Fähigkeiten. Warum wir nicht am Tisch sitzen, ist, dass sowohl Russland das Gefühl hat, wir sind schwach und wir sind eigentlich nur ein Anhängsel der USA, und diese Trump-Administration uns eigentlich halt nicht mehr als Verbündete sieht, sondern auch eher so als Ballast. Also manchmal ist es ganz gut, uns zu haben. Es ist schön, wenn wir jetzt alle 5% ausgeben. Aber in diesem Original 28-Punkte-Plan, den die Trump-Administration ja vorgelegt hat, da schlagen sie ja vor, dass sie quasi jetzt zwischen der NATO und Russland vermitteln. Also die Amerikaner sehen sich selber auch nicht mehr als Teil der transatlantischen Allianz. Und dieser Verlust schmerzt die Europäer massiv.
Aber diese Schwäche, ich weiß, dass das ganz fester Bestandteil der russischen Propaganda ist. Ich habe das jetzt auch von dem deutsch-russischen Journalisten Andrei Gurkow gelernt, dass auch in der russischen Bevölkerung Europa als Gay-Europa beschrieben wird, also als Europa, als Kontinent der Schwulen, wo alle mehr oder weniger, da gibt es auch russische Ausdrücke für, dass wir auch alle Kinderschänder sind und halt eben schwach, also im Kern total schwach.
Na, dekadent, also es geht auch gegen den Liberalismus, und da trifft es sich auch teilweise mit Befürwortern der MAGA-Bewegung in den USA. Also dieses, wir sind verkommen, wir haben unsere Werte verraten, bei uns kannst du jetzt 35 verschiedene Geschlechter haben, Familie zählt nichts mehr, Religion zählt nichts mehr, das ist so das Narrativ. Aber gleichzeitig gibt es ein interessantes Narrativ in Russland: wir sind eigentlich auch der neue Feind. Weil in dem Maße, in dem die Trump-Administration nicht mehr Anführer des Westens sein will, und jetzt, wir sehen es gerade dieser Tage bei den Verhandlungen, dass Putin immer versucht, auch einen Keil zwischen Europa und den USA zu etablieren und eben zu sagen, die Europäer sind eigentlich diejenigen, die den Krieg verhindern. Also es ist interessanterweise beides. Wir sind Gay-Europa, aber wir sind auch Kriegstreiber Nummer eins.
Ja, weil wenn man das jetzt mal so betrachtet, wie sich das womöglich Männer gerne zurauen, die sowieso Militärgeschichte studiert haben oder damit zumindest romantisieren. Wenn ich russischer Soldat in meinem Unterstand wäre und ich wüsste, da kommt entweder gleich die Fremdenlegion oder da kommen Royal Marines aus Großbritannien, dann würde ich ja gar nicht mehr so gemütlich sitzen eigentlich. Also das heißt, die militärische Macht, sogar militärische Erfahrung, die gibt es ja sogar in Europa.
Naja, wir haben ja, und ich möchte auch überhaupt nicht sagen, dass das falsch ist. Das war eine bewusste Entscheidung und da gibt es einen großen Konsens in Europa. Die europäischen Staaten haben sich zu Beginn des Krieges entschieden, dass sie keine direkte militärische Konfrontation mit Russland riskieren wollen, dass sie alles dafür tun wollen, dass sie nicht in diesen Krieg als direkte Kriegspartei hineingezogen werden, dass sie die Ukraine zwar unterstützen, aber eben eine gewisse rote Linie ziehen. Und das ist bis heute so. Und das hat der Kreml auch sehr klar verstanden. Also es gibt auf beiden Seiten Grenzen, die bislang nicht überschritten wurden. Und warum wir militärisch nicht stärker sind, liegt eben daran, dass wir gerade in der EU, wir sind 27 Nationen, wir haben eine unterschiedliche Bedrohungswahrnehmung, wobei sich das durch den Krieg ein bisschen angepasst hat. Also ich glaube, dass viel mehr Länder Russland jetzt anders sehen als vorher. Aber jeder kocht auch gerade in dem Bereich sein eigenes Süppchen. Im Bereich Wirtschaft haben wir eine gemeinsame Stimme und Brüssel spricht auch für die Europäer. Im Bereich Sicherheit und Verteidigung sind wir ja ein Haufen von Bonsai-Armeen, wenn du so möchtest.
Das heißt, in dem Buch, was im Februar erscheint, Wer verteidigt Europa? Wirst du dann die wirtschaftliche Vereinigung oder den wirtschaftlichen Schulterschuss als Prototyp nehmen dafür, was man auch sicherheitspolitisch hinbekommen könnte?
Na, in dem Buch erkläre ich erstmal, wie die neue Sicherheitslage ist, also wie die Bedrohung durch Russland jenseits des Krieges gegen die Ukraine ist, wie real die Gefahr für uns ist und worin die besteht, eben nicht nur militärisch.
Wir es noch nicht lesen können, sag's jetzt gleich, wie groß
sondern auch hybrid. Na, dann dafür kann man das Buch ja lesen.
Also, das ist gemein von dir, Jana.
Ja, aber es gibt Russland hat das Ziel, die Europäische Union zu spalten, die NATO zu zerstören. Ob sie das militärisch versuchen, sie versuchen es auch auf vielerlei anderen Wegen, ist für mich noch nicht ausgemacht. Für mich ist das keine lineare Entwicklung.
Ich finde, Moment, da muss ich kurz einhaken, Frau Expertin. Weil das ist, ich glaube, dass viele Menschen vertrauen auf die Expertise von dir und anderen Expertinnen, die wir kennen. Tino Chrupalla, siehst du, der jetzt hier, würde sagen, ha, Frau Dr. Pulierin, woher wollen Sie das denn wissen? Woher wissen Sie denn, wie können Sie in die Köpfe der Russen gucken?
Naja, die sind da sehr transparent eigentlich. Also das kann, zum Beispiel gibt es Verträge, die Russland der NATO und den USA vorgelegt hat im Dezember 2021, bevor der Krieg überhaupt losging, bevor Russland angegriffen hat, wo Russland Bedingungen dargelegt hat, Forderungen. Und die gingen weit über die Ukraine hinaus. Da ging es um eine Rückgängigmachung der Osterweiterung der NATO, also der militärische Teil dieser Erweiterung. Da ging es um den Abzug von amerikanischen Nuklearwaffen aus Europa, bei gleichzeitig natürlich voller Aufrechterhaltung quasi des russischen Dispositivs. Und man sieht schon nicht erst seit 2021, sondern in den Jahren davor, dass es eine große Klage in Russland gibt über die europäische Sicherheitsordnung. Also man hat das Gefühl, man hat sich da zwar Anfang der 90er Jahre auf etwas geeinigt, aber im Prinzip ist man über den Tisch gezogen worden. Die Schwäche Russlands ist ausgenutzt worden. Man hat aus russischer Sicht, da könntest du eine eigene Sendung drüber machen, Versprechen gebrochen. Das ist, würde ich sehr nuanciert betrachten. Aber das Gefühl ist eben, wir wollen nicht nur die Ukraine kontrollieren und in unseren Einflussbereich zurückholen, also russischen Einflussbereich, sondern wir wollen die europäische Sicherheitsordnung neu aufstellen. Aber ob das jetzt zu einem weitergehenden Krieg führt, das ist nicht ausgemacht, da spielen wir auch eine Rolle. Wir können diesen Krieg immer noch abschrecken, wir können signalisieren, dass das für Russland hohe Kosten hätte und das sollten wir auch tun, das steht auch in meinem Buch. Aber was ich quasi versuche darzulegen im Buch, ist einmal die Bedrohung, wie real ist sie, welche Rolle spielt auch China in der Unterstützung von Russland, was können wir von den USA noch erwarten und dann, wie können wir es als Europäer besser hinkriegen. Und es ist kein Buch, was eine Hymne auf die EU singt und sagt, und es ist auch kein Buch, was die Probleme ignoriert. Mir ist schon bewusst, wie unterschiedlich die Stimmen in Europa sind. Es ist aber der Versuch, sicherheits- und verteidigungspolitisch die NATO europäischer zu machen, die Europäische Union als Instrument besser zu nutzen, Koalitionen der Willigen. Und einfach, für mich ist es einfach auch ein Plädoyer an Deutschland, dass wir bei unseren Aufrüstungsbemühungen uns immer klar machen, dass wir das nur in einem europäischen Kontext, meiner Meinung nach, gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen, aber nur in einem europäischen Kontext machen können.
Da baust du jetzt die Brücke zu dem Thema, zu dem ich ohnehin wollte, Deutschland. Mhm. Wir sitzen hier im Phoenix Hobbykeller mitten im Regierungsviertel. Mhm. Also wir könnten hochgehen und können Politiker XY tatsächlich treffen, wenn wir Boris Pistorius und seinen Sprecher treffen. Mhm. Nach allem, was ich höre, sind die, naja, wie soll man das mal diplomatisch beschreiben, sie sind aufgeraut. Boris Pistorius wird nicht so gerne kritisiert. Mhm. Wir als Journalistinnen und Journalisten fragen, Herr Pistorius, Sie sind 3 Jahre im Amt. Mhm. Sie haben wirklich viel Geld mittlerweile. Es kann Geld, hat er selbst auch gesagt, Geld kann kein Argument mehr sein. Trotzdem haben wir nicht das Gefühl, dass die Bundeswehr mehr und mehr zum Löwen Europas wird. Täuscht dieser Eindruck? Ist das journalistische Schnellschießerei aus deiner Sicht?
Ist vielleicht zu einseitig. Es gibt auf jeden Fall immer noch...
Wie du das sagst. Ich glaube nicht, dass es für deine Teenager-Söhne irgendein Spaß ist, mit dir über Politik zu sprechen. Jana, nein, nein, nein. Das ist vielleicht zu einseitig. Okay, bitte,
nein,
warum ist es so einseitig?
Ich finde, es ist in Teilen zu negativ, weil du musst ja auch berücksichtigen, die vielen Jahre, in denen wir nicht genug investiert haben, in denen die Bundeswehr auch abgewirtschaftet wurde und den Missstand, der da ist. Das fängt an mit der Infrastruktur, mit dem Zustand der Kasernen. Das fängt an mit den verfügbaren Fähigkeiten, also Waffen, die du nutzen kannst, auch zur Ausbildung. Das fängt an mit, es gibt nicht genug Personal. Und du musst das auf jeden Fall aufbauen und verändern. Und die Bundeswehr ist ein großer Tanker, ist wahrscheinlich auch reformresistent. Es gab ja schon viele Versuche und es ist ein sehr schweres Projekt, aber es hat sich schon einiges verändert. Also sowohl in der Gesellschaft mit Blick auf die Bundeswehr, Unterstützung, Politik, aber auch, ich würde sagen, bei natürlich, es gibt immer noch viele also Skandale, wie zum Beispiel die Sache mit den Funkgeräten, dass das immer noch nicht funktioniert, Digitalisierung der Bundeswehr. Aber ich würde dennoch sagen, dass wenn ich mit Soldatinnen und Soldaten spreche, viele auch denken, es geht zu langsam, aber der Schalter schon umgelegt wurde.
Ja, aber die Sache, die du gerade genannt hast, die Stimmung, die Unterstützung der Bundeswehr, da finde ich, gibt es ja so irrwitzige Lücken, weil die Deutschen locker wegignoriert haben, dass 10 Jahre lang, ich glaube, mehr als 20.000 Soldatinnen und Soldaten in Mali waren. Das war da gefährlich, das war da unkomfortabel. Kein Mensch hier weiß, wo überhaupt Mali ist. Und das haben die Leute einfach gemacht. Und wer sagt uns denn, dass man diese Kampfbrigade, die in Litauen jetzt aufgebaut wird im Moment, dass man die nicht öffentlich wieder genauso wegignoriert und wir gucken irgendwelchen Jusos zu, die sagen würden, ich würde niemals eine Uniform tragen.
Ich finde es gut, dass wir darüber eine Debatte haben in der Gesellschaft. Ich finde das gar nicht. Ja, ich finde das aber auch gar nicht schlecht, wenn es Bücher gibt, warum ich niemals für dieses Deutschland kämpfen würde.
Ja, das ist ja gut. Der Erfolg, der kleine Feigling damit.
Nein, aber dann sitzt du da und unterhältst dich und versuchst, das Argument zu machen. Ich habe das Gefühl, dass wir als Deutschland so eine fundamentale Veränderung durchlaufen in unserer Identität, wer wir sind als Land in der Europäischen Union und in der Welt. Wir waren seit 1949 aus guten Gründen nie mehr eine militärische Großmacht. Wir werden das aber jetzt. Und ich finde es richtig,
dass Moment, das, was hast du da gerade in diesem Halbsatz?
Wir werden
eine militärische Großmacht. Wie? Und das heißt,
in Europa. Also
ich wollte sagen, weil du hast auch schon mal in einem Vortrag oder in einem Artikel geschrieben, es gibt eine Renaissance der Großmächte, damit ist nicht Deutschland gemeint.
Nein, also Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union das wichtigste oder das einflussreichste, das wirtschaftlich mächtigste Land. Und wird auch, wenn du dir anguckst, wie die Pläne jetzt sind für den Aufwuchs, für den Verteidigungsetat, aber auch für das, was wir machen wollen, wird Deutschland einen Militäretat haben, der viel größer ist als der aller anderen europäischen Länder. Das heißt, Deutschland hat im europäischen Kontext bislang keine militärische Führungsrolle eingenommen. Das war eigentlich immer Frankreich oder Großbritannien. Wir haben schon militärisch eine Rolle gespielt, aber wir werden das in einer völlig anderen Dimension zukünftig machen.
Aber Jana, das Bewusstsein alleine, die Zahlen, die man da haben kann, die Umfragen, die wir jetzt sehen, 54% würden den Dienst an der Waffe verweigern, das ist eine Greenpeace-Umfrage. Andere Umfrage von Forsa, 70% der Jugendlichen können sich einen Dienst an der Waffe nicht vorstellen. Und mir fallen auch andere Beispiele. Ein vergangenes Wochenende war das große Adventssingen im größten Fußballstadion Deutschlands, im Signal Iduna Park, 73.500.
Als Sponsor, ne?
Das ist der Punkt. Das ist schön, dass du es sagst. Die singen dann da, if you want it, war is over. Wenn du es nur willst, ist der Krieg vorbei. Rheinmetall ist der Sponsor vom BVB. Gibt es genug Leute, die dagegen immer noch tatsächlich rebellieren. Und dann so ein Friedenskitsch. Wenn du es nur willst, ist der Krieg vorbei. Wir beide, alle, die hier im Studio sind, würden wollen, dass der Krieg in der Ukraine sofort vorbei ist. Aber der endet ja nicht dadurch, dass 73.500 wohlgenährte Deutsche, auf die niemand schießt, singen, wenn du es nur willst, ist der Krieg vorbei.
Ja, aber ob die 73.000 Leute alle die Bundeswehr ablehnen und am liebsten unbewaffnet werden und quasi, das glaube ich nicht. Also,
ist Rheinmetall ein anstößiger Sponsor für einen Fußballverein?
Finde ich nicht. Aber ich finde es auch nicht anstößig, wenn man solche Lieder singt oder wenn man die Hoffnung hat auf Frieden. Ich finde das, also Das ist doch zutiefst menschlich, dass man sich nach...
Es ist zutiefst menschlich und es ist zutiefst ignorant, wenn du in einem Land lebst, wo immer andere Leute, wie du es vorhin auch gesagt hast, dafür verantwortlich waren, dass der Frieden gewahrt wird. Wenn du dich darauf verlassen kannst, oh, das ist ganz schrecklich in Syrien, die Amerikaner wissen, was machen, wir schicken niemanden hin.
Aber du hast nur Zahlen, also negative Zahlen zitiert. Eigentlich ist es doch so, dass es zum Beispiel eine gesellschaftliche Mehrheit für die Wehrpflicht gibt. Also ich gebe zu, dass die Generationen, die jüngsten Generationen am skeptischsten sind. Aber je nachdem, wie du die Frage stellst, also zum Beispiel auch viele Jugendliche sagen, wenn schon Wehrpflicht, dann wollen sie auch Männer und Frauen. Die haben einfach auch ein anderes Verständnis, glaube ich, von Gerechtigkeit, Generationen- und Geschlechtergerechtigkeit. Und die Zahlen, also ich habe gerade gestern einen Vortrag gehört von einer Kollegin, die macht Forschung für die Bundeswehr, öffentliche Meinung. Und die Zahlen waren im Vergleich zu vor der Zeitenwende wirklich unglaublich. Also
weil vergangenes Wochenende war die Bundesdelegiertenkonferenz, also Parteitag der Grünen in Hannover. Da hat sich der Antrag, einen Wehrdienst einzuführen, nicht durchgesetzt. Sie sind dafür, das muss man sich mal vorstellen, das ist auch wieder so eine deutsche Haarspalterei. Sie sind dafür. Noch nicht mal das. Das war zu spät am Abend, um diesen Antrag abzustimmen. Die Grünen haben sich nur dafür ausgesprochen, dass es eine Musterungspflicht gibt. Das heißt, man weiß dann, welche Leute womöglich wehrfähig wären und welche nicht. Also das ist, und das vor dem Hintergrund der Gefahr, die Experten und Expertinnen wie du heraufbeschwören und sagen, Russland ist gefährlich. Da habe ich den Luxus, mich hinzusetzen als Partei, die regieren will und sage, nee, Wehrpflicht lieber nicht. Das ist zu grausam.
Aber den letzten Schritt ist ja auch diese Regierung, die wir haben, jetzt nicht gegangen. Also wir gucken mal, wie die Abstimmung ausfällt. Aber es ist ja so, dass die Frage der Wehrpflicht eben eine ist, wo die Gesellschaft Ängste verhandelt, Sorgen verhandelt. Ich finde, man muss das ernst nehmen. Man muss erklären, warum wir die Wehrpflicht brauchen. Und da würde ich wieder auf die NATO zurückgehen, auf das, worauf wir uns verpflichtet haben als Deutschland im Bündnis. Wir haben Zusagen gemacht, wie viel Beiträge wir leisten können, sowohl an Streitkräften als auch an Fähigkeiten. Da haben wir uns verpflichtet und das sind die Grundlage für quasi die Pläne, wie wir jetzt Russland abschrecken können und auch die NATO, wenn es wirklich sein muss, verteidigen können. Wir haben uns also verpflichtet und diese Zahlen, die kann man eigentlich nur erreichen durch eine Wehrpflicht. Aber gleichzeitig ist die Wehrpflicht auch kein Allheilmittel für mich. Die Wehrpflicht ist kein schnelles Pflaster,
Frage von Dr. Jana Pullierin in ihrem Buchtitel vom Februar, wer verteidigt Europa, stelle, dann beantwortet Dr. Jana Pullierin diese Frage zum Beispiel meine Kinder.
Wenn meine Kinder sich dafür entscheiden, zum Beispiel zur Bundeswehr zu gehen, also mein Sohn ist 16, der wird dann ja darunter fallen, dass er gemustert wird, dass er diesen Fragebogen ausfüllt. Und dann hoffe ich, dass ich den bis dahin oder jetzt schon eigentlich so erzogen habe, dass er für sich selber diese Abwägung treffen kann. Ich finde dieses Narrativ immer, Eltern schicken ihre Kinder in den Krieg, ist für mich falsch in diesem Land, weil also Wehrpflicht heißt erstmal automatisch noch nicht, dass du quasi in einem Kriegseinsatz dann ins Baltikum geschickt wirst als Wehrpflichtiger. Und das ist eine Entscheidung, die meine Kinder hoffentlich dann selbstständig treffen können. Aber ja, natürlich muss es in einem Land, was Freiheit und Demokratie hochhalten will, muss es auch Leute geben, die diese Freiheit und Demokratie verteidigen. Und es ist ja jetzt noch ein Luxus, dass wir uns das aussuchen können. Wenn du die Umfragen in der Ukraine siehst vor Kriegsbeginn, wie bereit die waren, da haben auch nicht alle Hurra geschrien und jetzt steht das ganze Land da. Also ich finde, viele dieser Fragen sind auch ein bisschen hypothetisch. Was wir, finde ich, kommunizieren müssen, ist, dass es eine reale Gefahr gibt, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, warum ein Wehrdienst Sinn macht. Also ich würde mir auch wünschen, dass es mit diesem Freiwilligkeitsmodell funktioniert. Ich glaube nicht, dass das klappt. Es wird ja jetzt ausprobiert, wir werden es sehen. Aber ich finde auch völlig gerechtfertigt, dass man zum Beispiel Militärdienst, also dass man das nicht als einzige Alternative hat. Es gibt bei uns im Grundgesetz ein Recht, was älter ist als die Bundeswehr. Ein Recht quasi, dass man den Dienst an der Waffe verweigern kann. Und auch das, finde ich, macht für mich Deutschland aus. Also dass dieser Artikel im Grundgesetz unverrückbar ist, der Ewigkeitsklausel unterliegt und dass es dieses Recht gibt.
Jana, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wer verteidigt Europa?
Die Europäer, hoffentlich. Gemeinsam.
Und du hast zum Glück 220 Seiten Antwort vorgelegt.
250
ungefähr. Seiten, die wir im Februar lesen können. Vielen, vielen Dank, Jana. Danke Ihnen fürs Zugucken. Und Sie sind ja auch mit gemeint. Wer verteidigt Europa?